gutmütig naiv sind wir zusammengekommen, um My Idiot Brother zu besprechen. In der 227. Folge begrüße ich meinen idiotischen Bruder Robert Krüger.
Howdy! Und Christoph Perner hier drüben ist unser lesbisches Pärchen in Personalunion.
Vielen Dank. My Idiot Brother, worum ging's?
My Idiot Brother, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Film auf Deutsch heißt, ist, ich würde sagen, eine Romantikkomödie im weitesten Sinne. Wir lernen eine Figur kennen, die gleich am Anfang des Films so gutmütig und dämlich ist, dass sie einem Polizisten, der an seinen Stand kommt, der verkauft Gemüse.
Ein Mann,
oder? Ist ein Mann, ja. Mhm. Das ist eben der Bruder, der hat drei Schwestern und er ist eben der einzige Mann in diesem Geschwisterpärchen da, in diesen vier Leuten. Und er ist wirklich sehr, sehr gutmütig. Er ist sehr naiv, sehr dumm teilweise, weil er immer nur an das Gute in den Leuten glaubt und denen nie böse Absichten unterstellt. Und das führt halt gleich am Anfang des Films dazu, dass er an seinem Stand steht, wo er Bio-Gemüse auf dem Markt verkauft und da kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn, er hätte einen harten Tag gehabt und ob er ein bisschen Dope für ihn hätte. Und dann sagt er so nach dem Motto, naja, also Herr Wachtmeister, das geht ja nicht und so, also ich, nee, hab ich nicht. Ja, und dann schaut der Wachtmeister so an sich runter und sieht, ach ja, wegen der Uniform, so, ich verstehe, naja. Aber Sie wissen ja, das Leben ist auch für uns hart und so. Und irgendwie lässt er sich dann erweichen, verkauft ihm Dopen, wird auf der Stelle verhaftet.
Oh nein. So, ja, der Wachtmeister wusste, dass er ein bisschen naiv ist, oder?
Weiß ich nicht, das ist dann auch egal, aber er kommt dann halt gleich am Anfang des Films in den Knast, irgendwann dann wieder raus und das setzt so das Level von seiner Naivität und mit der er an das Leben rangeht und an alle Situationen, ja. Er glaubt immer bei allen Leuten an das Gute und würde nie auf die Idee kommen, dass die möglicherweise finstere Motive haben könnten. Naja, und dann entwickelt sich halt so Familiengeschichte. Er kommt aus dem Knast raus, hat erstmal nichts zum Wohnen, seine Ex-Freundin will ihn nicht zurückhaben. Die behält auch seinen Hund, er will unbedingt diesen Hund zurück und er wohnt dann nach und nach bei allen seinen drei Schwestern, bis ihn jeder einzelne davon irgendwie aus der Wohnung mal rauswirft. Und die sind natürlich alle so ein bisschen so, dass sie sagen, naja, eigentlich ist das ja mein Bruder und ich muss ja schon irgendwie ihm jetzt da Unterschlupf gewähren, aber irgendwie geht er mir auch schon auf den Keks, weil er halt echt schon dämlich ist auch. Und dann zieht er halt zur nächsten und dann zieht er zur dritten und dann am Ende zieht er wieder zur Mama. Da hat er, glaube ich, auch angefangen. Macht jetzt hier Fotos und bringt mich aus dem Konzept. Ja, und zwischendurch haben die Damen halt alle romantische Verwicklungen. Die eine hat einen Mann, der möglicherweise fremd geht, die nächste ist lesbisch und wird dann trotzdem schwanger, was der anderen lesbischen Freundin
wird
so ein paar
auffällig dann.
Was der anderen lesbischen Freundin so ein paar Fragen aufwirft und er ist da immer so dazwischen und mittendrin und teilweise auch die Ursache für die ein oder andere Verwicklung. Und das Ganze, wie gesagt, als Romantikkomödie ist sehr unterhaltsam. Also wenn wir gleich rüberschwenken dazu, wie ich das möglicherweise fand, muss ich sagen, fühlte ich mich gut unterhalten. Das ist, auch wenn ich jetzt sonst nicht unbedingt derjenige bin, der sagt, oh, Romantikkomödie, lass mal ins Kino gehen, dann muss ich doch sagen, der war lustig, der war irgendwie charmant und
ja, und ich verstehe noch nicht, weil Romantikkomödie ist ja meistens so zwei Personen, die miteinander interagieren. Klang jetzt aber mehr so nach einer wilden Ensemble-Sache.
Es ist nicht tatsächlich eine Romantikkomödie, wo jetzt zwei Personen sich kennen und lieben lernen, sondern das geht eher.
Eine Komödie über Romantik.
Ja, das geht eher so in die Richtung, er hat mit Frauen jetzt an der Stelle gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Bei ihm geht es eher darum, dass er seinen geliebten Hund wiederkriegt. Aber die anderen Pärchen halt, also seine Schwestern, da hat jede irgendwas am Laufen. Die eine ist so eine ganz erfolgreiche Autorin irgendwie für so eine Zeitung, die möchte vielleicht mit ihrem Nachbarn was anfangen oder auch doch nicht. Und da hilft er dann ein bisschen nach. Die andere hat unter Umständen ein Problem mit ihrem Ehemann, hatte ich schon gesagt. Und dann die Lesbe noch. Und bei denen ist überall so, da hast du halt so diesen Romantikteil, der jetzt nicht so, Romantikkomödie, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ich würde mal auch nur Komödie sagen. Ich weiß nicht, ob wie der Film sich selbst jetzt einordnet oder was da als Genre dran steht. Keine Ahnung. Aber irgendwie verbreitete der für mich so das Gefühl von so einer Romantikkomödie. Mhm.
So eine leicht lockere
Liebesunterhaltung. Ja, genau. Und halt diese Naivität, diese Dummheit, mit der er so teilweise durchs Leben läuft. Aber er ist ein unglaublich liebenswerter Kerl. Und man
kennt man den Schauspieler?
Paul Rudd ist das.
Ach, oh Gott. Ja, entstehen wahnsinnig viele Frauen, aber ich weiß nicht so ganz, warum.
Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Er hat da so zotteliges, langes Haar und Vollbart.
Rudd, ist das dieser Typ aus Stief? Nee, nicht Stiefbrüder. Da wo er mit... Wo die so Patenschaften übernehmen. Er und Stifler. Ist das der?
Den Film habe ich nicht gesehen. Ich weiß, was du meinst. In der Kammer, der Sneaker, da war ich
Vorbilder.
Nicht, oder da, so ja, da war ich nicht mit. Der hat euch gut gefallen damals, gell?
Mir hat er super gefallen, ja.
Da habe ich hinterher bereut, dass ich da an dem Mittwoch nicht mit... Nee, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht genau. Die Lesbe, von der ich vorhin sprach, seine Schwester, wird gespielt von Zooey Deschanel.
Ah.
Die natürlich wirklich zuckersüß ist, wie immer.
Immer zuckersüß.
Also das ist auch...
Sie wieder so eine liebenswert überdrehte, kreative junge Frau, die sie immer spielt?
Ein bisschen. Sie beruflich macht, weiß ich gar nicht, ob dies jetzt da in dem Film überhaupt rauskommt. Also sie steht zwischendurch, ist sie mal Aktmodel für irgendeinen Künstler, von dem sie dann auch möglicherweise schwanger wird.
Sieht man sie nackt?
Nee, ich glaube nicht. Man sieht das Bild, was er gemalt hat. Aber da sitzt sie auch so nach vorne gebeugt mit den Armen verschränkt, dass man nicht viel erkennen kann. Man sieht Männer nackt. Aber,
sehr gut,
aber
haben wir ja viel von.
Aber keine Frauen.
Ja, ich finde es bei ihr, also am Anfang hatte man ja so das Gefühl, wow, was eine tolle Schauspielerin und so.
Ich musste oft an 500 Days of Summer denken.
Genau, so anders und so wandelbar, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist halt nicht wandelbar, sondern sie ist halt immer diese bisschen überdrehte. Jetzt ja diese neue Sitcom gibt's ja auch, New Girl.
Habe ich noch nie geschaut.
Wurde wahnsinnig
du guckst das, oder?
Ja, ich hab's, am Anfang habe ich mich drauf gefreut, aber oh, cool. Eine Sitcom mit ihr, ist ja bestimmt ganz gut. Es handelt eben von ihr, die in eine Männer-WG von, ich glaube, drei oder vier Männern, drei Männer, es wechselt immer mal, reinkommt und dann mit denen in der WG lebt und sie ist halt auch so, ja, so ein bisschen, ja, am Rand zum, dass sie nicht mehr mit Menschen richtig interagieren kann, weil sie halt völlig überdreht ist, dauernd singt und ganz seltsame Dinge tut. Und was mich sehr stört, ist, dass das so getan wird, als wäre sie so ein Mädchen, so mit dem keiner was zu tun haben wollte in der Schule. Und das ist sie halt nicht. Sie ist halt eine süße Maus. Also in der Schule haben bestimmt alle auf Zooey Deschanel gestanden. Es kann mir keiner erzählen, dass die so ein Freak, also so freakig kann die gar nicht sein. Das nehme ich ihr nicht ab.
Ja, nee.
Und nicht so in der Serie ist eben auch so, es ist einfach eine Nummer zu dick aufgetragen. Mhm. Obwohl die anderen Figuren sind auch gut, mit denen interagiert sie auch gut, aber es hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich es jede Woche schauen muss. So, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, okay. Aber nee, so richtig fesselt es mich nicht.
Okay. Nee, ich kann nur von 500 Days of Summer so jetzt auf...
Das ist super natürlich.
Klar. Das ist wirklich eine der besten Romcoms, die ich je gesehen habe.
Aber im Hitchhiker's Guide ist sie im Endeffekt auch schon genauso. Mit genau die gleiche
Rolle. Habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt, den Film. Aber gut. Hier ist sie toll. Also wirklich. Aber so dieses, was du jetzt meintest, so die Kreative und so, nee, im Wesentlichen versucht sie sich so ein bisschen um ihren Bruder zu kümmern und hadert dann eben damit. Wie bringt sie ihrer lesbischen Freundin bei, dass sie jetzt mit dem Maler fremdgegangen ist? Und ja. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Kein absoluter Überfliegerfilm, aber nette Comedy, die irgendwie ist man so mit so einer beschwingten, fröhlichen Stimmung aus dem Kino rausgegangen.
Und so ein typischer Film hätte man sich nicht im Kino angeschaut, aber es ist schön, dass man das nicht gesehen hat.
Genau. 7,5 Punkte.
Oh ja, ist ja cool.
Ja. Gut. Du hast was geguckt?
Ich war auch im Kino.
Erzähl.
Theresa hat mich reingenötigt ein bisschen. Sie hat ihn schon gesehen mit Kollegen. Und war total begeistert und meinte, ich muss da...
Also so begeistert, dass ich nochmal gehen wollte.
Genau, sie wollte unbedingt nochmal gehen und ich muss den unbedingt sehen, der würde mir bestimmt gefallen. Und es war so ein Thema, wo ich mir dachte, ja, okay, kann mir gefallen, aber ist jetzt nicht so genau mein Ding. Und zwar handelt es sich um den Film Ziemlich beste Freunde.
Diese französische Rekordproduktion, die genau. Jetzt irgendwie alle Zuschauerrekorde in Deutschland richtig einstellt.
Sehr erfolgreich. Handelt von... angeblich nach einer wahren Begebenheit, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, also ich würde mal sagen, inspiriert von einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es um einen Querschnittsgelähmten, also bis zum Hals Querschnittsgelähmten, wahnsinnig reichen Sack in Paris, der eine neue Pflegekraft braucht und durch irgendein Arbeitslosengesetz, keine Ahnung, wie auch immer, an ein Gerät, der aus den Banlieues stammt, aus sehr einfachen Verhältnissen und aus irgendwo aus Nordafrika stammen, also auch ein Schwarzen noch. So, es wird wirklich jedes...
In Frankreich sind das ja klassischerweise immer Algerier.
Genau, so in der Art. Vielleicht ist das noch Marokkaner oder so, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall so wird jedes Klischee wirklich bedient und die wachsen dann eben wahnsinnig gut zusammen, weil er der Einzige ist, der kein Mitleid mit ihm hat.
Ja, er fordert den so irgendwie, ich habe den Trailer ein paar Mal gesehen, ja. So heraus... ich fordere sie heraus, dass sie das so nicht so und so lange durchhalten.
Genau, einen Monat. Sie halten das keinen einen Monat durch. Genau. Es ist und ich war mir nicht so ganz sicher, weil es ist halt so schon ein bisschen moralinsauer und eben so vom Gedanken, womit ich rangegangen bin, wo ich dachte so, oh, okay, so ja, so Integration von Behinderten und Integration von
Ausländern, Ausländern aus sozialen Unterschieden und so weiter.
Ja. Und da dachte ich, oh, ob das gut ist, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam.
Der Trailer, oder ich habe so eine Featurette gesehen, das sieht sau lustig aus, wenn die dann mit dem Auto vor der Polizei wegrasen und er versucht, ihn in diesen Jaguar zu heben und so. Also ja. Das macht schon...
In Maserati, glaube ich, ja.
Ja, oder was auch immer.
Es ist schon eine Idee, sozialromantisch, muss man schon sagen, weil mag ja sein, dass das in dieser einen Geschichte tatsächlich so passiert ist, aber das ist eigentlich genau das, was nicht passiert. Ja, also, dass eben die Banlieues sich mit den ganz Reichen vermischen und über Hautfarben und über Status hinweg, das ist einfach Quatsch. Also, das ist halt nicht die Wahrheit. Das ist ein schönes Märchen, aber das macht nichts. Es ist einfach, es ist so wunderschön erzählt, es berührt einen sehr. Ich habe natürlich auch ein bisschen geweint, und das ist unglaublich lustig. Also sie wollen zum Beispiel aus dem Haus rausfahren. Also das erste Mal mit dem Maserati losfahren. Und vor der Einfahrt steht halt einer mit dem Auto, der telefoniert, ja. Und der Pfleger steigt ja direkt aus, geht hin, macht ihm die Tür auf, reißt ihn aus seinem Auto raus. Und nimmt das, glaube ich, sein Telefon, schmeißt es weg, reißt ihn dann raus und macht ihm dann sehr unsanft klar, dass er hier gefälligst nicht zu stehen hat. Sehr also, schön. Da habe ich brüllend gelacht. Und es gibt einfach wirklich sehr lustige Szenen, manchmal ein bisschen vorhersehbar. Also ich möchte es nicht spoilern, aber es kommen Szenen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt ein Witz, der war klar, dass der kommt. Aber macht nichts. Also es ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Absolute Empfehlung. Und es ist auch in gewisser Weise mal was Neues. Es ist eben nicht nochmal die Stieß, obwohl sie am Ende auch in den Norden fahren. Und hab ich sofort erkannt, so, das ist jetzt wieder, sie reden sogar kurz über die Stieß. Also beziehungsweise über,
es ist ja... Hört man den komischen Dialekt auch
nicht? Nee, nicht. Ja. Sie sprechen über den, da geht es irgendwie um den Norden, klar, müsste man in den Norden fahren oder so. Und dann meint eine, da reden sie doch so, reden die da nicht alle Stieh oder irgendwie sowas. Ja. Und dann fahren sie im Spiel in den Norden und da erkennt man sofort, also wir sind sehr geprägt, was den Norden angeht. Es ist wirklich eine tolle Unterhaltung. Muss man gesehen haben.
Cool. Würdest du punktemäßig, wo ordnen wir den ein?
Also, ich finde, das habe ich selten, ich hätte gerne noch viel mehr gesehen von dem Film. Also, nicht von dem Film, die Story ist gut erzählt, ist wirklich knackig erzählt. Ich hätte denen noch locker eine Stunde weiter zuschauen können, einfach wie sie sich unterhalten, wie sie zusammen leben, wie sie...
Ist ja an sich ein super Zeichen.
Ist ein super Zeichen,
wenn du das sehen willst.
Ja, ist super kurzweilig, wirklich. Und also ich muss 9 Punkte geben. Es war wirklich cool. Ein knaller Film, von dem ich gerne noch mehr gesehen hätte. Und wahrscheinlich wäre der nicht besser geworden, wenn er länger gewesen wäre.
Der bricht gerade in Deutschland echt sämtliche Besucherrekorde, weil der ist auf so einem konstant hohen, nicht ganz extrem hohen, aber
läuft der schon hohen relativ Niveau, lang.
Läuft der schon ewig und hat jetzt schon so und so viele Millionen Zuschauer und stempelt damit gerade alles in Grund und Boden, was so in letzter Zeit irgendwie als Blockbuster gehandelt wurde, ohne dass er jemals so richtig durch die Decke gegangen wäre. Ja. Ist irgendwie sehr erstaunlich.
Ja, der lief auch immer aber noch
genau so Sachen halt, dass Theresa dann eben zweimal reingeht, so auf der Schiene kriegst du halt Millionen Besucher, gell?
Also toller Film.
Ja gut, cool.
Einer der Filme des Jahres.
9 Punkte. Mhm. Was haben wir noch? Wir gratulieren dem Herrn Giesbert zu seinen vielen Trainingskilometern auf Mallorca, weshalb er heute nicht hier ist.
Richtig.
Er quält sich da gerade wirklich richtig gerade, gell?
Ja. Der Arme ist auf Mallorca.
Ja, furchtbar. Die arme Sau. Was, ich lese immer nur so Sachen. 200 Kilometer gefahren bei 1000 irgendwas Höhenmetern. Und ich so, jo, genau.
Ja, ich war ja auch mal zweimal schon auf Mallorca. Und wenn ich da durchs Gebirge gefahren bin mit dem Leihwagen, habe ich es immer nicht verstanden, diese Verrückten, die da mit dem Fahrrad hochfahren.
Ja, Wahnsinn, oder?
Auf diesen engen Serpentinstraßen, wo ja wirklich so Verrückte mit so Leihwagen fahren, die sie kaum kontrollieren.
Ja.
Und welcher Verrückte kann da mit dem Fahrrad hochfahren? Wie gefährlich das ist und wie anstrengend.
Ja, vor allem, du hast schon mit dem Auto teilweise Angst, weil wirklich teilweise enge Straßen.
Es geht tief runter.
Mit wirklich steilen Abhängen, ohne jegliche Sicherung oder so.
Mhm.
Und du kommst dann teilweise mit Autos um Ecken gesägt und dann kommt dir einer entgegen.
Nicht katastrophal.
Du weißt nicht, wo du bremsen sollst.
Ja.
Und dann ist immer und immer wieder ein Rennradfahrer irgendwo dazwischen und man denkt, gut, dass ich den jetzt nicht umgefahren habe.
Ja.
Wenn der jetzt irgendwie 10 Meter weiter oben gewesen wäre, wo ich mich mit diesem Laster um die letzten Zentimeter Straße duelliert habe, wenn der jetzt da der Rennradfahrer irgendwie in der Gegend, dann wäre der, ja. Also irgendeiner springt über die Klinge und es ist am Ende wahrscheinlich nicht der LKW. Also,
ja. Ich bin ja auch mal mit dem Bus da, so eine Küstenstraße entlang. Das war auch sehr spannend, als dann ein anderer Bus entgegenkam und wir dann rückwärts mussten, eine Serpentine rückwärts mit dem Bus, wo es dann 100 Meter runter, das war Wahnsinn.
Ja. Also, und solche Straßen hat man da wirklich dauernd. Also ich kann mich erinnern, meine Begleiterin hatte mehrere Male den Angstschweiß auf der Stirn tropfenweise an Stellen, wo wir alleine auf der Straße nur irgendwie rumgefahren sind und dann halt Kurven gekommen sind und kann ja auch nicht, ist vertun, es macht ja auch Spaß, so Serpentinen mit dem Auto zu fahren, dann bist du mal was flotter unterwegs und dann, wenn du dann guckst und es geht wirklich einfach mal 400 Meter runter, unten ist noch so ein Stück Steilküste und dann mehr.
Genau.
Und ja, da mit dem Rennrad lang ist geile Kulisse, aber ich werde diesen Sommer da mal Motorrad fahren. Ich weiß auch noch nicht, ob das so eine super gute Idee ist.
Weiß ich auch nicht, es hat immer breitere Reifen, also Straßenbelag ist dann etwas...
Ich habe schon für mich selbst beschlossen, dass ich mir...
Mit deinem Motorrad, oder?
Nee, um Gottes Willen, das wäre viel zu aufwendig. Ich würde mir da eins leihen.
Mhm.
Da musst du mit Fähre fahren, wenn du da
ein Motorrad...
Nee, wir sind da nur ein paar Tage. Und ich würde mir eins leihen. Und ich habe schon beschlossen, ich leihe mir irgend sowas total Unsportliches. So.
Ein Chopper oder was?
So ein Chopper oder so eine Harley oder irgendwas, wo dieses Gefühl, weil ich fahre normalerweise Supersportmotorrad... dieses Gefühl von, ich will das Knie auf den Boden legen, gar nicht erst aufkommt, weil die
also Spanisch, gefährlich dort.
Erstens ist das gefährlich dort und zweitens, die spanische Polizei kennt mit ausländischen Verkehrsraudis auch keinerlei Gnade. Und insofern lieber irgend sowas, wo ich die Landschaft genieße, weißt du, so dass ich versuche mich da selbst zu überlisten, mal gucken, ob das funktioniert. Gut, Grüße an Herrn Giesbert im Urlaub. Du
Wer
Sau.
Wird uns dann berichten, wie das ist?
Ich hoffe doch. Also zumindestens, ich glaube, der kommt heute oder morgen zurück, gell?
Ja.
Sowas in der Richtung habe ich gelesen. Er hat es überlebt, er ist nicht von der Klippe geschubst worden, das ist schon mal gut. Und ist ja in Vorbereitung auf Eisenmann 2. Seine neue Planung für dieses Jahr.
Ja.
Was haben wir noch? Dein Zettel sagt noch weitere
Themen. Sport.
Noch mehr Sport.
Curling.
Ach, das geht an mich, oder?
Das geht an dich.
Ja, spielen wir doch erstmal den Audioboo unseres treuen Hörers Willems ab, den ich in Mannheim getroffen habe. Willems, take it away.
Servus, da ist der Willems. Ich bin gerade im Herzog-und-Ried-Park in Mannheim und gucke mir mal ein bisschen Curling an. Haben wir gerade eben vom Robert mal so ein bisschen die Sache erklären gelassen. Ich kenne es ja auch noch so aus dem Fernsehen, beim Durchschalten mal so hier und da ein bisschen gucken. Es ist jetzt aktuell so, dass der Robert mit seinem Team im Finale spielt und gleich versucht, das Turnier zu gewinnen. Aktuell macht er sich gerade warm und er schrubbt gerade hier da so vor mir rum und es sieht auch eigentlich ein bisschen anstrengend aus. Abschließend kann ich nur sagen, war mal nochmal lustig, den Robert getroffen zu haben. Ich wünsche ihm und seinem Team viel Glück, dass er das gewinne. Und jetzt gucke ich mal weiter ein bisschen Curling. Ansonsten natürlich auch noch viele Grüße an das rechtliche Snickboard-Team. Bis dann, ciao.
Ja, Bob, wie ging's denn dann weiter auf dem Turnier? Was war das eigentlich genau?
Das war unser Heimatturnier. Ich bin ja Mitglied in dem Curling Club Mannheim. Aha. Und spiele auch für diesen. Auch wenn ich noch in Frankfurt Mitglied bin, aber das Mannheim ist der Hauptclub. Und das war unser Heimatturnier in Mannheim, also unser Clubturnier.
Wo ihr die Lokalmatadoren seid.
Ja, wo eigentlich unsere Mannschaft, wo der Präsident mitspielt, die Lokalmatadoren sind. Aber dieses Jahr waren wir es dann doch. Dieses Jahr haben wir das Turnier gewinnen können, um gleich mal vorwegzunehmen, was der Willems sagte. Der Willems sein Audiobuch aufgenommen hat, hatte das Finalspiel gerade angefangen. Wir haben am Anfang uns etwas schwer getan. Die Eisverhältnisse waren ein bisschen desolat und wir sind nicht ganz so gut ins Spiel gekommen. Aber jetzt ist ein Foto entstanden, wo ich mir gerade ins Auge fasse.
Und ich trinke.
Super Foto. Wir haben uns am Anfang nicht so gut ins Spiel gefunden und der Willems hat da nicht so die beste Show am Anfang gesehen, als er den Audibu gemacht hat. Aber später raus ist das Spiel besser geworden und wir haben uns berappelt und auch gewonnen am Ende. Also er hat das Finale zugeguckt, er hat den Audibu auch aufgenommen, während das Finale stattfand. Und wir haben gewonnen, Turniersieg, hooray.
Wow.
Ja,
Glückwunsch.
Waren wir einigermaßen stolz drauf. War das erste Mal, dass wir das Turnier gewonnen
haben. Gegen wen habt ihr im Finale gespielt?
Gegen Köln.
Und sind die gut?
Die sind, ja, also das Team war schon gut, weil der Kölner Curling Club ist zwar nagelneu, den gibt's erst seit diesem Jahr, aber das sind alles so Expats aus anderen Curling Clubs. Mhm. Also der Skip von denen ist eigentlich auch Mitglied in Mannheim, wohnt aber schon seit Jahren in Köln.
Verräter.
Ja, hat jetzt halt sich gedacht, dass auf Dauer ist es auch scheiße, wenn man so weit von seinem Sport weg wohnt und hat irgendwie da entsprechend Druck dahinter gelegt, mal einen eigenen Curling-Club zu gründen. Und dann andere Leute, die irgendwie aus den Clubs Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf kommen und irgendwie der eine wohnt in Düsseldorf und so. Und also diese ganzen Ruhrpott-Leute, die irgendwie aus dem Süden mal irgendwann weggezogen sind, haben sich da zusammengerottet und haben jetzt in Köln einen Curling-Club gegründet. Und da denkt man, naja, das ist ein neuer Curling-Club, die schlagen wir schon.
Ah,
und dann
okay.
Laufen die Leute auf und denkst du, den kenne ich doch, den kenne ich auch. Der dritte im Bunde war aus Holland und den habe ich auch schon mal auf einem anderen Turnier getroffen. Der hat früher auch nicht in Köln gespielt, der lebt da aber auch seit einer Weile. Und
Allstars.
Und dann rotten sich da so Leute zusammen, die alle schon seit Jahren Curling spielen und du hast einen Curling-Club, der auf Papier erst seit einem Jahr existiert und die kommen dann aber mal direkt ins Finale. Und denkst du so, naja, okay, ja, ich verstehe. Und am Ende haben wir das bessere Ende dann doch noch für uns gehabt. War aber ein hartes Stück Arbeit und ein schönes Finale, auch wenn es auf schlechtem Eis stattfand.
Was kann denn an Eis schlecht sein? Ist es zu warm oder zu huppelig? Oder?
Zu uneben. Ah. Also du hast dann so Effekte, dass die Eismaschine Kanten ins Eis schneidet. Das heißt, du hast so...
Ist die Eismaschine kaputt oder was?
Na, das ist nicht...
Oder der Eismeister hat keine Ahnung.
Das ist schwierig. Die Eisbahn, auf der das Eis gemacht wurde, ist eigentlich immer für Eiskunstlauf und für Eishockey da. Mhm. Und Eiskunstlauf und Eishockey machen halt fiese Dinge mit dem Eis. Also oder Publikumslauf ist noch viel schlimmer. Mhm. Beim Publikumslauf, Schlittschuhfahren, fahren die Leute immer außenrum im Kreis, okay, und nutzen das Eis außenrum immer kreisförmig ab, ja.
Ding wird in der Mitte ein Hügel.
Und in der Mitte wird es ein Hügel. Und da kannst du anfangen, das Eis zu präparieren, kannst da Wasser draufschütten ohne Ende. Es friert dann halt am Rand laufen die Löcher zu und dann friert es. Und dann hast du du kriegst halt so eigenartige Unebenheiten. Und dann fährst du mit so einer Eismaschine, die so ein Messer vorne dran hat, fährst du darüber und versuchst es wieder abzuschleifen. Mhm. Aber wenn dann halt die Räder von der Eismaschine in so einer Senke fahren, dann schneidet die Klinge, die du vorne dran hast, rechts und links so Kanten rein, ja.
Oh,
und du musst dann halt versuchen zu finden, wo muss ich mit den Rädern fahren, dass ich quasi den Berg weghobel und nicht in der Senke fahre und rechts und links Kanten reinschneide. Und das ist fürchterlich kompliziert und dauert eigentlich lang.
Wochen. Dann kommen schon die nächsten Publikumsverkehre.
Ja, also. Und für das Turnier haben wir halt so 2 Tage, kann man sagen, an denen wir versuchen, das Eis nochmal richtig zu präparieren, eben Wasser einzuschwemmen, das frieren zu lassen und dann eben mit dem Abhobeln zu beginnen und es versuchen, möglichst plan zu machen. Und
Aber es ist dann jetzt nicht so, dass der Stein dann so hüpft und so, oder?
Nee, das nicht. Aber du hast halt so Effekte, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt von der linken Seite her zur Mitte rein zu curlen. Durch diese Drehbewegung, die der Stein macht, macht er so einen Bogen. Und das kann dann halt sein, dass er das auf der einen Seite der Bahn total krass macht und auf der anderen Seite gar nicht. Mhm. Und dann gibt's halt manchmal so Effekte, dass es auf einer Seite total krass macht, aber wenn du 10 Zentimeter weiter nach links spielst, macht das gar nicht mehr. Und manchmal ist es dann so, dass du versuchst, du gehst jetzt davon aus, wir haben gesehen, auf der Seite ist es total krass. Und dann spielst du irgendwie 1 Zentimeter daneben und dann macht's was völlig anderes. Und das ist halt sehr, sehr ungewöhnlich für Curling-Eis. Normalerweise sollte sich das wie so ein Billardtisch eher perfekt überall gleich verhalten.
Das ist ein Naturprodukt.
Und das macht es eben.
Ein flüssiges.
Ja, eben. Und dazu kam halt, dass das Wochenende, wo es jetzt stattfand, Ende März, das erste sehr schöne, sehr warme Wochenende des Jahres war und diese Halle sehr große Fensterflächen hat. Das heißt, da knallt dann die Sonne rein.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist total schlecht. Weil dann kriegst du...
Ich hätte mir vorgestellt, dass es dann ja antaut und dann ist es alles schön plan, aber...
Ja, nee, du kriegst halt dann das Problem, dass die Halle sich aufheizt durch die großen Fensterflächen. Das heißt, es wird warm und das wiederum taut dir so ein bisschen die Oberfläche vom Eis an. Und wenn dann Nacht wird oder wenn es dann Nachmittag wird, die Sonne geht weg plötzlich oder es kommt, ziehen ein paar Wolken auf, dann schlägt sich so ein Frost auf wie so Schnee wird das, ja, so eine Raureiffläche aus der Luftfeuchtigkeit schlägt sich dann auf deine Eisoberfläche nieder. Dann wird es fürchterlich langsam, dann musst du plötzlich extrem Gas geben, dass der Stein überhaupt noch an der anderen Seite ankommt. Mhm. Du hast tausende von kleinen Problemen aus dieser warmen Witterung und dieser warmen Halle. Ist super für die Zuschauer, die können da ohne Winterjacke in der Halle stehen und können zugucken, aber für die Spieler ist eine Katastrophe. Das soll jetzt nicht, also ich meine, ich muss mich nicht entschuldigen, ich habe das Turnier gewonnen, aber normalerweise ist es immer so, man hört sich Leute aufregen, die dann so Spiele verloren haben. Okay. Es war ja furchtbar.
Das heißt, du hast jetzt mal die Möglichkeit, dich drüber aufzuregen, weil du hast ja eh gewonnen.
Richtig, der Effekt ist natürlich der, es ist ja für beide Teams so. Also ja,
klar.
Jeder muss damit klarkommen, jeder hat das gleiche Problem.
Aber wer am vielseitigsten ist.
Und irgendwie gewöhnst du dich dran und die Frage ist dann halt, welches Team gewöhnt sich schneller dran, das gewinnt dann unter Umständen das Spiel.
Mhm. Aber es ist nicht ein Glücksspiel, oder?
Also nee, so kann schlimm, man schon noch kontrollieren. Nein, spielen. So schlimm ist es nicht. Es ist kein Glücksspiel, denn du merkst schon. Es ist halt gefragt, dass du das Eis lesen lernst und dass du merkst, wenn sich's verändert, wenn jetzt beispielsweise die Sonne weggeht oder Wolken aufziehen, du hast plötzlich nicht mehr die Sonnenschein auf der Halle, dann fällt, die Kühlanlage läuft ja weiter, innerhalb von vielleicht 20 Minuten oder so fällt die Temperatur ein bisschen und dann verändert sich das Eis irgendwie und dann musst du das halt adaptieren. Du musst merken, es hat sich geändert, jetzt müssen wir irgendwas anders machen und wenn du das ein paar Minuten vor deinem Gegner merkst und es besser einschätzt, besser umsetzt und natürlich trotzdem gut Curling spielen kannst, du musst schon präzise spielen, dann hast du halt unter Umständen einen Vorteil. Mhm. Wobei das in dem Finale, die anderen Jungs haben das durchaus auch alles gecheckt. Also ich will da gar nicht mich groß drüber heben. Das ging bis zum letzten Stein. Das war echt spannend bis zum Schluss. Mhm. Und am Ende haben wir halt den längeren Streichholz gezogen.
Wie lange geht denn jetzt die Saison eigentlich noch? Weil ihr könnt ja wahrscheinlich im Sommer nicht unbegrenzt weiterspielen, oder?
Nee, für uns ist mehr oder weniger rum. Also in Mannheim gibt es, glaube ich, noch ein oder zwei Trainings. In Frankfurt haben wir schon aufgehört. Es gibt noch ein Turnier.
Frankfurt wird schon abgetaut, oder was? Oder ist schon abgetaut?
Ich weiß nicht, ob die Halle abgetaut hat, aber wir Curling-Spieler spielen nicht mehr. Für uns ist es vorbei. Für uns ist jetzt Sommerpause. Es gibt noch ein Turnier im Mai und eins im Juni. Es ist aber in Süddeutschland, so Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen. Gibt es noch Turniere, wobei ich nicht weiß, ob ich da teilnehmen werde. Die Curling-WM der Herren fängt jetzt gerade an, heute. Wir haben jetzt gerade Samstag.
Warum machen die das zu so einer Zeit, wo das Eis dann eventuell so schlecht ist?
Naja, es ist halt Ende der Saison, gell? Die ganzen Qualifikationsturniere und so weiter laufen alle über die Saison und dann die EM und WM sind dann halt am Ende.
Und haben die dann irgendwie Hallen, die dann besser sind? Oder?
Ja, die sind in der Schweiz, das sind halt, da wird dann halt alles aufgefahren.
Ja, da ist auch noch kälter eventuell.
Ist es eventuell noch kälter und du hast... Die Curling-WM der Damen ist gerade zu Ende gegangen.
Wer hat gewonnen?
Hat, oh Gott, jetzt China, hast du mich voll erwischt. Das Finale war Schweden gegen Schweiz und die Schweizerinnen haben gewonnen.
Oh, zu Hause
Schweden
gewonnen.
Die WM der Damen war in Kanada.
Ach so.
Die Kanadierinnen sind Dritte geworden, Vierte die Koreaner, Zweite die Schweden. Und die Curling-WM der Herren fängt jetzt gerade an in Basel. Die kann man jetzt auch auf Eurosport gucken. Also wenn ihr dieser Podcast jetzt hört, Montag, dann hat das gerade so richtig angefangen, Dienstag, dann hat es gerade richtig angefangen. Eröffnungsspiel ist, glaube ich, heute am Samstag. Und das geht dann mindestens eine Woche. Finale ist dann irgendwann, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich würde vermuten nächstes Wochenende oder nächsten Montag oder sowas. Da vertritt uns das deutsche Team der CC Hamburg. Und das sind die Jungs, an denen wir in der deutschen Meisterschaftsendrunde nicht vorbeigekommen sind. Und deshalb sind die jetzt sehr verdient auf der WM. Und da drücken wir ihnen die Daumen. Und danach ist die Saison mehr oder weniger rum. Also so ein, zwei Sommerturnierchen gibt's noch.
Und wann geht's dann weiter? Im November oder?
Nee, so spät nicht. Normalerweise fangen die ersten Turniere und die ersten Trainings so im September wieder an. Und Oktober, November geht's dann richtig los. Jo. So viel dazu. Genug Curling für heute.
Schön.
Themenliste ist auch soweit leer, oder?
Ich glaube schon, ja. Genug für heute.
Genug für heute. Mhm. Dann danken wir fürs Zuhören. Beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, ob wir wieder mehr sind. Stefan ist ja dann wieder zurück. Martin ist auch in Spanien. Claudia springt immer noch zwischen Amsterdam und sonst wo rum. Mhm. Schön, dass du jetzt mal wieder hier in Frankfurt warst.
Nächste Woche ist schon Ostern, ne? Nochmal eine beste Wochenende aufnehmen? Schauen wir mal. Naja, vielleicht irgendwie per Skype.
Wir werden das hinkriegen irgendwie. Schreibt Kommentare www.sneakpod.de und empfehlt uns weiter. Bis dahin.
Tschüss.